Denken mit Kinnert und Welzer. Gedankenakrobatik im Phoenix-Podcast.
Frau Kinnert, worüber denken Sie gerade nach?
Ich denke gerade darüber nach, ob es politische, strategische Konsequenzen gibt aus dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Ich muss ja dann immer sagen, dem Angriffskrieg Russlands, damit es nicht so neutral klingt. Und zwar frage ich mich das gerade auch vor dem Hintergrund des Ölembargos und Gaslieferungen und Abhängigkeiten. Und so wie ich es mitbekomme, ist ja Unabhängigkeit, sich auf sich nur selbst verlassen zu müssen, nicht von Kriegsparteien abhängig zu sein, ja das große Ziel. Und ich frage mich, ob das vielleicht Bedingungen für die Zukunft sind, die kriegerische Auseinandersetzungen wahrscheinlicher machen. Weil ich immer das Gefühl hatte, Globalisierung ist ja eigentlich kriegspräventiv, weil jeder von jedem abhängig ist. Es gibt Lieferketten, die zerreißen könnten. Wir sind irgendwie ein großes Energiebündel. Da kann eigentlich keiner ausfallen. Und wenn ich jemanden angreife, würde es mich selbst treffen. Wenn wir dann über Geld und Banken und Inflation sprechen, dann hat das nochmal eine andere Ebene. Und ich frage mich, ob das, was jetzt gerade auch im politischen Diskurs besprochen wird, nämlich die absolute Unabhängigkeit, eigentlich etwas ist, was die Welt friedvoller macht.
Also wenn man an die in mancherlei Hinsicht unheilvolle Rolle des Nationalismus denkt, ist es natürlich ein brisanter Punkt, den Sie da ansprechen. Weil sowas natürlich im Grunde genommen praktizierter Nationalismus ist. Also kein theoretischer, kein ideologisch nach vorne getragener, sondern es wäre ein praktizierter Nationalismus. Und in der Tat ist der Nationalismus für die modernen Kriege ursächlich. Also insofern haben Sie, glaube ich, einen guten Gedanken, dass das, was man da macht in the long run, tatsächlich die Konfliktwahrscheinlichkeit erhöht.
Ist das etwas, was zum Beispiel eine Kriegspartei wie Russland eben auch praktiziert hat, sich die ganze Zeit eigentlich nur auf sich selbst verlassen zu müssen, nicht in Verhandlungen zu anderen zu gehen, keine wirtschaftliche Kampagnen mit anderen geschlossen haben, in großen Gemeinschaften zu denken, sondern sich auf sich selbst verlassen zu haben, steigert die Wahrscheinlichkeit auch selber nicht nur von jemandem angegriffen zu werden, sondern eben selbst aggressiv zu sein, weil man sich selbst nicht damit verletzt.
Ja, man sagt ja auch von berufener Seite, dass die russische Armee den großen Vorteil hat, dass sie sich selbst versorgen kann. Also mit Treibstoffen, mit Material, dass die vielleicht bis auf so ein paar hochkomplexe Raketen, die irgendwelche Bauteile brauchen, die von woanders herkommen, im Grunde genommen in dem Sinne resilient und robust sind. Ja, die brauchen das nicht. Aber ein anderer Aspekt geht mir dabei gerade noch durch den Kopf. Ich meine, ich habe so in meinen dunklen Stunden an mir überlegt, dass diese Frage, die Sie ansprechen, schon noch in eine andere Richtung gedacht werden kann. Und zwar sind wir ja damit konfrontiert, infolge des Klimawandels, dass Überlebensräume weniger werden. Ja? Also es ist eine ganz einfache Geschichte. Wir verlieren nutzbare Böden durch Überschwemmungskatastrophen, durch Dürren, durch Bodenerosion. Wir haben große Probleme wegen Extremwettergeschichten, wegen Bränden und so weiter und so weiter. Das heißt, das, was der Menschheit zur Verfügung steht, wird weniger. So, da wir aber in Nationalstaaten organisiert sind, ist das natürlich ein Problem für die Nationalstaaten. Und ob man nicht so weit denken muss, dass diese Rückkehr des Imperialismus, wie sie jetzt massivsten und aggressivsten durch Russland repräsentiert ist, aber natürlich auch China ein imperiales System ist und andere möglicherweise auch, ob man das tatsächlich auch auf so etwas beziehen muss. Also das ist eine Antwort. Wir denken, aha, es gibt den IPCC, es gibt die internationalen Klimakonferenzen, es gibt ganz doll viel Bemühungen, das CO2 zu reduzieren. Aber es kann ja sein, dass Nationalstaaten eine ganz andere Konsequenz daraus ziehen und sagen, na gut, wenn da wir akzeptieren, da gibt es ein Problem. Aber unsere Lösung des Problems ist nicht Bekämpfung des Klimawandels, sondern Ausweitung des Überlebensraums. Ganz klassisches, auch ein 19. Jahrhundert-Ding, ja, was übrigens dann eingeflossen ist in Lebensraumkonzepte im Nationalsozialismus und vorher. Wenn man so die Geschichte sozusagen in längerer Welle betrachtet, wird einem ja nochmal ganz anders schlecht.
Dann könnte man ja auf die Idee kommen, dass eben so etwas wie die EU, so etwas, weiß ich nicht, wie die UN, also größere Gemeinschaften, größere Dialogplattformen, das sind, was dem entgegenwirkt, weil man dort gemeinsame Dialoge findet, dort auch vielleicht gemeinsame Interessen besprechen kann, dort auch Kompromisse schließen kann. Und gleichzeitig sind wir ja zum Beispiel bei unseren Russland-Beziehungen enttäuscht darüber, dass Wandel durch Handel eben nicht stattfindet. Also wenn wir es nur ökonomisch verkürzt sehen, sind wir ja eigentlich ja quasi am Kapitulieren, weil wir sagen, das hat jetzt eigentlich alleine nicht funktioniert.
Ja. Aber was ja auch nicht funktioniert hat, weil es nie stattgefunden hat, immerhin, also seit 1945 sind ja zwei Generationen vergangen. Und es ist ja nicht gearbeitet worden international an einem neuen Gewaltformat. Wir haben keine Bemühungen dazu gehabt, dass es so etwas wie ein zwischenstaatliches Gewaltmonopol gibt. Weil das wäre ja analog zum innerstaatlichen Gewaltmonopol das geeignete Mittel, Kriege nicht mehr stattfinden zu lassen. Oder wenn jemand das macht, wird er sanktioniert. Und zwar von einer transnationalen, globalen Institution und meinetwegen auch Armee. Aber es ist ja auch interessant, dass im Grunde genommen diese Perspektive immer auf das eigene Territorium, den eigenen Staat, bislang überhaupt noch nicht so einen zivilisatorischen Fortschritt ermöglicht hat.
Also mir fällt auf, auch wenn wir über feministische Außenpolitik und Abrüstung und so weiter sprechen, dass ich es auch wahnsinnig kulturfern finde, weil Vertrauen überhaupt nicht mitgedacht wird. Also es gab ja historische Beispiele, wo ein Land unterzeichnet hat, ich gebe jetzt meine Atomraketen ab, dafür werde ich nicht angegriffen. Aber wenn da kein Vertrauen ist und man trotzdem angegriffen wird, dann hat man jetzt die Lehre gezogen, mache ich eben nicht mehr. Das heißt, das, was ich, und wenn es darum geht, ob man ein zwischengeschaltetes Gewaltmonopol errichtet, dann hat es ja auch viel damit zu tun, ob ich dem eine neutrale, objektifizierbare Rolle zugetraue oder ob das eigentlich Strategie ist, ob da eigentlich Leute hintersetzen, die das bestimmt irgendwie gestaltet haben, die bestimmte Ziele damit verfolgen. Das heißt, am Ende des Tages, ich finde auch in ganz vielen anderen Debatten, reden wir viel über Quantitäten, über Big Data, über Zahlen. Und das, wozu ich eigentlich tendiere, ist, dass man wieder zurückkommen muss zu qualitativer Sozialforschung, zu eigentlich Vertrauensmethoden, weil bei all dem, was in die Brüche geht, basiert es ja darauf, dass Vertrauen einfach nicht hergestellt ist.
Ja, und dann, jetzt schließt sich der Kreis zu Ihrem ersten Argument, im Zuge einer Renationalisierung, das ist ja sozusagen ein systematisches Instrument zur Nichtentstehung von Vertrauen. Ja, womit man dann zum Beispiel darüber sprechen könnte, dass der Sommer 1914, in dem der Erste Weltkrieg entstanden ist, ja letztlich aus der wechselseitigen Furcht der Staaten voreinander entstanden ist. Also dass die Paradoxie ist ja, es gibt ja in dem Sinne keinen manifesten Aggressor, sondern alle haben gedacht, bevor die anderen das machen, machen wir. So, und das ist die perfekte Formulierung für Nichtvertrauen. Und sicherlich wäre die Errichtung eines zwischenstaatlichen Gewaltmonopols eine Manifestation von Vertrauen. So wie, ja, sagen wir mal, die Polizei in einem demokratischen Rechtsstaat eine Institution des Vertrauens ist. Weil wir vertrauen ja, wenn man die Polizei ruft, dass sie irgendwie einen nicht totschlägt. Oder dass sie korrupt ist oder alles das. Ja? Sondern wir setzen voraus, das sind irgendwie die Guten, die schützen. Also ich finde, die Diskussion, die wir gerade führen, die ist mir beinahe ein bisschen unheimlich, weil die Aussichten für die nächsten Jahre, auch das, was für eine Friedensordnung daraus resultieren würde, die werden ja gewissermaßen immer finsterer. Auch wenn man solche absurdesten Ideen hat, dass in einer künftigen Friedensordnung Russland keine Rolle spielen darf und sowas. Wird ja so ein Quatsch, wird ja erzählt. Ja? Wenn man sich vorstellt, setzt man dann eine Pappfigur an den Tisch oder ignoriert man das oder werden die dann von Google Maps gelöscht? Gibt es dann Russland nicht mehr oder was? Ja, das ist ja alles völlig absurd, aber letztlich eine bizarre Differenzierung zwischen dem eigenen und den anderen. Und das ist höchst ungut.
Nun gibt es aber doch gesellschaftliche, politische, soziale Bedingungen wie das Internet, wie Kryptowährungen, die dezentralisiert sind, also irgendwie auch vielleicht neue Koordinaten einer zukünftigen Welt. bei der man das Gefühl hat, da können die Notenbanken gar nicht so viel mitmischen, weil es eben andere Währungen gibt, denen eine globalisierte Gemeinschaft vertraut. Es gibt das Internet, wo vielleicht eben auch über nationale Propaganda hinaus Austausch stattfinden kann. Könnten diese auch digitalen neuen Räume einer neuen Generation da vielleicht friedensstiftend sein oder unterliegen sie am Ende des Tages doch wieder nationalen Satelliten und dort irgendeiner Art von Regulierung?
Keine Ahnung. Da sind Sie die Expertin. Da würde ich keine Prognose für abgeben, außer dass man natürlich sieht, wie auch diese Direktmedien Mittel der Propaganda, Mittel der Kriegführung und so weiter sind. Also die unterliegen ja letztlich schon auch oder beziehungsweise sie können sich gegen diese Mechanismen nicht verwahren. Es ist ja dann auch sozusagen das Gesetz der großen Zahl. Und was die Leute denken, hängt dann auch wieder ab von staatlicher Propaganda und. Also das weiß ich nicht, weil das wäre die schöne Idee, dass im Grunde genommen in einer Sphäre von Öffentlichkeit auch eine Gegenöffentlichkeit entsteht. Aber die Diskussion ist ja so alt wie das Netz. Und also die Hoffnung, die sich mit der Entstehung des Internets unmittelbar verknüpft hat, war ja genau diese Hoffnung einer sozusagen internationalen Gegenöffentlichkeit, gegen staatliche Hegemonie und. Und leider ist ja im Wesentlichen Monopolisierung passiert und nicht Demokratisierung.
Ja, eher Dominanzbewegung. Ja. Ich habe ja damals auch immer gedacht, dass das Internet eher der Raum ist, wo Außenseiter, wo Subkulturen, wo sich so Diversität stiftet. Und am Ende des Tages gab es ja große Instagram-Facebook-Studien, dass am Grunde auch Schönheitsideale sich globalisiert viel stärker auch rausgebildet haben, also dass Monopole und Dominanzen hervortreten. Und mir ist es ja auch so sehr bewusst geworden, wie unreflektiert es vonstatten geht, als ich direkt nach Kriegsbeginn jetzt gesehen habe, was da auf TikTok los ist, dass da eben so eine heroische Folklore, so eine Romantisierung von Gefecht und so weiter stattfindet, ja. Wahnsinnig amerikanisch geprägt. Ja. Und dass die Europäer so nachmachen, dass ich gar nicht mehr unterscheiden kann, was ist hier amerikanisch und europäisch. Und am Ende des Tages ist das ja auch so wahnsinnig geschichtsvergessen, dass wir eben nicht authentisch uns nach vorne entwickeln, sondern uns übernehmen und uns durch diese Algorithmen ja auch aus dem Weg gehen können.
Ja, ja. Und gleichzeitig, also so etwas, die Kunsthistorikerin Charlotte Klonk hat neulich einen Vortrag gehalten, wo sie sagt, da entsteht ein Mitmachkrieg. Also über diese Direktmedien und auch so das Versenden der Bilder, der eigenen Eindrücke, die direkte Kommunikation. Das ist eine glückliche Formulierung, der Mitmachkrieg, glaube ich, weil die Leute das Gefühl haben, sie partizipieren. Jemand, der jetzt auch irgendwie etwas in einen verwirrten Zustand geraten ist, Sascha Lobo, hat ja die Warfluencer gelobt, die einem das Gefühl, Teil des Krieges zu sein, richtig nahe bringen. Also nicht, dass er das schlecht fand, sondern das findet er total toll und hat dann den Neologismus des Warfluencers geprägt. Und da ist schon etwas wirklich interessant, wie dann auch diese Formen von neuen Öffentlichkeiten dann wieder ganz praktisch in die Wahrnehmung und in dem Sinne auch in die Fortsetzung des Krieges einwirken.
Ist dann dieser geteilte öffentliche Raum nicht insofern verführerisch, weil wir einen Sehnen nach einem gerechten Krieg entwickeln und eben nicht unbeteiligt, vielleicht friedensvernarrt bleiben?
Ja, absolut. Genau, stimme ich auch total zu. Die Vorstellung des Gerechten und dann noch am besten des sauberen Krieges, die wird natürlich auf diese Art und Weise befördert, auch weil man ja sich bekennen muss. Ja, das ist ja dann die subjektive Seite. Man muss sich ja bekennen. Man darf ja nicht differenzieren oder was Sie sagen, man darf ja nicht Dritter sein, sondern man muss sich ja bekennen. Und das hängt natürlich auch mit der Emotionalisierung und extremen Moralisierung der Perspektive auf das Ganze zusammen.
Also halten wir fest, dass die Nationalismus-Tendenzen und das Aufkündigen von Beziehungen und Zusammenarbeiten eine schlechte Entwicklung ist, wenn es um Friedensstiftung geht und dass gerade auch die Hoffnungen, die vielleicht mit einem zukünftigen größeren öffentlichen Raum verbunden sind, sich bisher zumindest nicht bewahrheitet haben, sondern eher ein naiver Vorwurf sind.
Ja, und ich kann dann, weil ich das gerade neulich nachgeschlagen habe, noch mit einem Zitat von 1969 dieses Gespräch beschließen. Und das stammt von Gustav Heinemann, seinerzeit Bundespräsident. der wird in einem Spiegel-Interview gefragt, ob er dieses Land, also Deutschland, liebe. Und die Antwort ist, ach was, ich liebe keine Länder, ich liebe meine Frau. Und das fand ich, das ist sozusagen, das muss man in Marmor meißeln, weil das ist ein zivilisatorisches Niveau, was in diesem Satz steckt. Da sind wir im Moment weit, weit hinter zurück.